¿Qué onda?
¿Qué onda? ¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Info des brandneuen Jahres 2006 schicken wir euch und uns besonders viele Sonnenstrahlen aus Lateinamerika in die Kälte. Auch wenn nicht alle Beiträge das sommerliche Wetter auf der Südhalbkugel widerspiegeln, haben wir uns Mühe gegeben, wieder einmal Interessantes und Spannendes zu produzieren. Außerdem gibt es einen Grund zu feiern. Der Punaldienst, der ganz am Anfang unseres Projektes NPLA stand, feiert seinen 15-jährigen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Aber nun zum Onda-Info. Diesmal erwarten euch ein Interview mit dem neuen Präsidenten von Bolivien, Evo Morales, und ein weiteres Interview mit Candelario Reyna über den Stand der bolivarischen Bewegung in Venezuela. Zwei weitere Beiträge kommen diesmal aus Argentinien. Dort wurden endlich die Mörder der beiden Piqueteros Dario und Maxi verurteilt. Außerdem berichten wir über die kulturelle Situation in Buenos Aires nach der Tragödie in der Disco Cromagnon. Zuvor aber noch eine kurze Meldung über den Wahlausgang in Chile.
Die Sozialistin Michelle Bachelet wird die erste Staats- und Regierungschefin des südamerikanischen Wirtschaftsmusterlandes Chile. Bei der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am Sonntag erhielt sie etwa 53,5% der Stimmen. Ihr konservativer Rivale Sebastián Piñera gestand seine Wahlniederlage ein und gratulierte Bachelet zum Sieg. Die Nachfolgerin des populären Präsidenten Lagos ist damit die erste gewählte Präsidentin Südamerikas. In dem Mitte-Links-Bündnis Übereinkunft für die Demokratie, welches Chile seit dem Ende der Pinochet-Diktatur 1990 regiert, gilt Bachelet als Linksaußen. Sie kündigte eine Fortsetzung der bisherigen marktorientierten Politik, aber auch eine gerechtere Einkommensverteilung sowie die Festigung des sozialen Sicherungssystems an. Michelle Bachelet ist die Tochter eines Generals, der sich gegen den Putsch Augusto Pinochets im Jahre 1973 stellte und nach Folter in Haft starb. Sie selbst wurde nach dem Putsch gemeinsam mit ihrer Mutter vorübergehend inhaftiert. Später lebte sie 5 Jahre lang im Exil, zunächst in Australien und dann in der DDR.
Wir haben gezeigt, dass der Tod von Dario, von Maxi und so vielen anderen nicht umsonst war. Mehr als nie zuvor sind sie heute mitten unter uns, in jedem Einzelnen von uns. Wenn wir hören, dass Franciotti und Acosta für 25 Jahre hinter Gitter müssen.
100 von Menschen feierten vergangene Woche in Buenos Aires die Urteilsverkündung in einem Prozess, der das brutale Vorgehen bei Einsätzen der argentinischen Polizei beispielhaft dokumentiert. Mehr als 3 Jahre nach der Ermordung von Dario Santillán und Maximiliano Costecchi, die bei einer Demonstration von organisierten Arbeitslosen, den sogenannten Piqueteros, von der Polizei erschossen worden waren, erhielten die beiden Haupttäter eine lebenslange Haftstrafe. 6 weitere Polizisten erwarten Haftstrafen zwischen 10 Monaten und 4 Jahren wegen der Verschleierung der Morde. Rückblick. Am 26. Juni 2002 hatten die Piqueteros zur Demonstration auf die Brücke Pueyrredón aufgerufen. Diese zentrale Zufahrtsstraße zwischen der Hauptstadt Buenos Aires und der Provinzstadt Avellaneda sollte gesperrt werden, um wieder einmal gegen Armut, Arbeitslosigkeit und nicht zuletzt die Politiker in Argentinien zu protestieren. Als die 4000 friedlichen Demonstranten an die Brücke gelangten, wurden sie bereits von schwer bewaffneten Beamten der Bundes- und Provinzpolizei erwartet. Erst einen Tag zuvor hatte die damalige Regierung unter Präsident Eduardo Duhalde verkündet, dass sie keine weiteren Straßensperrungen mehr dulden werde. Getreu dieser Maxime handelten die Polizisten, als sie damit begannen, die Demonstranten mit Tränengas, Gummigeschossen und unter Einsatz von Schusswaffen auseinanderzutreiben.
En este momento estoy abajo del puente, la policía está disparando con gases lacrimógenos, las columnas de ladrones se están replegando, la represión se produjo en un momento que había un cordón sobre la avenida Mitre, avanzaban las columnas de bloque piquetero y del otro lado estaban las de Daniel Alborón, la policía reaccionó violentamente, disparó con...
Die Bilanz des brutalen Polizeieinsatzes war verheerend. Neben den beiden ermordeten Piqueteros waren über 90 Verletzte zu beklagen. 34 Personen kamen mit zum Teil schweren Schussverletzungen in die Krankenhäuser.
Wir sind bis zum Bahnhof gerannt, weil wir den Leuten dabei helfen wollten, von hier wegzukommen. Mit solch einer Repression hatten wir nicht im geringsten gerechnet. Im Inneren des Bahnhofsgebäudes lag ein Kamerad auf dem Boden, während die Angestellten die Jalousien herunterzogen. Niemand wollte einen Krankenwagen rufen. Von meiner Ankunft an vergingen mindestens 10 Minuten und er lag die ganze Zeit auf dem Boden, ohne dass irgendjemand Hilfe gerufen hätte. Dann kam von hinten die Polizei hereingestürmt und wir rannten als Letzte hinaus auf den Bahnsteig. Als ich mich umdrehte, hörte man Schüsse im Bahnhofsgebäude.
Diese Teilnehmerin der Demonstration schilderte dem Lokalradio La Tribu noch am selben Tag ihre Erlebnisse. Bei der Person auf dem Boden handelte es sich um den 23-jährigen Maximiliano Costecchi, der auf der Straße von den Geschossen der Polizei tödlich verwundet worden war. Ein Freund hatte ihn bis in das Innere des Bahnhofs getragen, wo sich einige versprengte Demonstranten um sein Leben bemühten. Unter ihnen befand sich auch der 21-jährige Dario Santillan. Als die Polizei hineinstürmte, wurde Dario als einer der letzten Flüchtenden aus wenigen Metern Entfernung von hinten erschossen. Dass die Mörder von Dario Santillan und Maximiliano Costecchi nach über 3 Jahren überhaupt ihrer gerechten Strafe zugeführt werden, ist einem breiten Aktionsbündnis der Piqueteros zu verdanken, die mit Mahnwachen, Veranstaltungen und eigenen Publikationen zur Aufklärung des Verbrechens beigetragen haben. Und besonders die Bilder der vielen Fotografen und Kamerateams, die sich am Tag des Massakers vor Ort befanden, trugen entscheidend zur Überführung der Täter bei. So ließen sich die Ereignisse auf der Straße und im Inneren des Bahnhofs beinahe lückenlos rekonstruieren. Es hat sich herausgestellt, dass sich zu dem Einsatz an der Brücke Pueyrredón informelle Gruppen gebildet hatten, zusammengesetzt aus Beamten unterschiedlicher Polizeibehörden und auch aus pensionierten Beamten. Ihr Ziel war es, den Tod von Demonstranten herbeizuführen, um diese Todesfälle als Auseinandersetzung unter den Piqueteros in der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Durch die Verurteilung der 8 Polizisten ist nun zumindest die Existenz einer dieser informellen Gruppen bewiesen. Das jetzige Urteil ist für die Angehörigen von Dario und Maximiliano und die Piqueteros aber erst der Anfang. Sie wollen die Köpfe der politisch Verantwortlichen des Massakers vom 26. Juni. Ganz oben auf ihrer Liste steht Ex-Präsident Duhalde, vor dessen Haus es noch am Tag der Urteilsverkündung zu einer spontanen Kundgebung kam. Duhalde und seine Regierung hatten nicht nur durch die Kriminalisierung der friedlichen Proteste erheblich zu dem gewalttätigen Klima jener Tage beigetragen, sie sorgten hinterher auch für die Verschleierung der Morde, da man auch von offizieller Seite aus den Piqueteros die Schuld an den Todesfällen gab. Alberto Santillan, der Vater von Dario, zeigte sich im Anschluss der Urteilsverkündung zuversichtlich, dass auch die politisch Verantwortlichen ihrer gerechten Strafe nicht entgehen werden.
Danke für die Unterstützung. Jetzt werden wir die nächsten Schritte machen, um zu zeigen, dass auch die Politiker nicht straflos bleiben. Wir alle wissen hier, dass die intellektuellen Autoren des Verbrechens, Duhalde, Sola, Atanasov, Alvarez, Rodriguez, diese ganze zynische Bande, früher oder später dafür bezahlen werden. Ich glaube, wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Und wir werden uns auch nicht auf irgendwelche Spielchen einlassen. So machen wir weiter. Vielen Dank.
Así está la cosa partida, pervertida, la vida convertida. Degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida. Haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia.
Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo.
Evo Morales, der Parteichef der Bewegung zum Sozialismus, MAS, hat am 18. Dezember 2005 die Präsidentschaftswahlen in Bolivien klar für sich entschieden. Über seinen Wahlsieg und seine politische Herkunft als Anführer der bolivianischen Coca-Bauern berichtete die europäische Presse ausführlich. Auch wir widmeten der bedeutenden Wahl einen Hintergrundbericht im letzten Onda-Info 122. Über Morales politische Pläne für seine fünfjährige Amtszeit wird bereits heftig spekuliert. Dem wollen wir uns nicht anschließen. Wir haben für euch Teile einer Pressekonferenz zusammengestellt, die Evo Morales Anfang Januar vor Vertretern der internationalen Presse gab. Von besonderem Interesse war die Frage nach der Verstaatlichung der Rohstoffe. Die Auseinandersetzungen um die Gasvorkommen zwischen den vorherigen Regierungen und internationalen Konzernen auf der einen Seite und der Bevölkerung sowie den Gewerkschaften auf der anderen Seite hatten jüngst eine große Rolle in der bolivianischen Politik gespielt.
Wir werden die Rohstoffe verstaatlichen, das Gas und die Brennstoffe. Was wir nicht verstaatlichen werden, ist das Eigentum der internationalen Unternehmen. Aber jeder Staat hat das Recht, über seine natürlichen Ressourcen zu verfügen. Das bolivianische Volk wünscht sich, dass diese Rohstoffe in die Hand des bolivianischen Staates übergehen. Die Fußnoten in den Verträgen müssen verschwinden, in denen es heißt, der Inhaber, also die internationalen Konzerne, erhält das Eigentumsrecht an den Erzeugnissen der Minen. Damit muss Schluss sein.
Morales erklärte sich bereit, mit internationalen Firmen zusammenzuarbeiten und schlug ein gemeinsames Gremium aus Regierungsvertretern und Vertretern der Investoren vor, das wirtschaftliche Unternehmungen prüfen soll. Verfassungswidrige Verträge abzuschließen, wie in der Vergangenheit geschehen, komme für ihn nicht in Frage.
Ich möchte Ihnen klar sagen, bei Schmugglern, also bei Firmen, die keine Steuern zahlen, werden wir die Verträge auflösen.
Ein weiteres wichtiges Thema war die Haltung der zukünftigen Regierung Boliviens unter Evo Morales zum Anbau von Coca.
Coca ist kein Kokain. Deswegen ist der Produzent des Coca-Blatts kein Drogenhändler und ein Coca-Konsument ist kein Drogenabhängiger. Wir wollen dieses Thema auf internationaler Ebene deutlich machen. Es kann nicht sein, dass Coca für die Coca-Cola legal ist, aber in der Andenregion verboten wird.
Evo Morales sprach sich gleichzeitig für eine entschiedene Bekämpfung des Drogenhandels aus und forderte die Regierung der USA zur Zusammenarbeit auf.
Es muss einen Kampf gegen den Drogenhandel geben. Ich möchte die Regierung der Vereinigten Staaten für eine Allianz gewinnen zum effektiven Kampf gegen den Drogenhandel. Das Kokain und der Drogenhandel gehören nicht zur Kultur der Quechuas, Aymaras und Guaranis. Es gehört auch nicht zur Kultur der Bolivianer oder der Andenregion. Das wurde importiert. Und das muss beendet werden. Deshalb sage ich auch, null Kokain, null Drogenhandel. Aber der Kampf gegen den Drogenhandel kann nicht ein Vorwand sein für null Coca oder null Coca-Anbauer.
Die bisherige Rolle der USA in der Bekämpfung des Drogenhandels sieht Evo Morales mit geostrategischen Interessen verknüpft.
Der Kampf gegen den Drogenhandel durch die USA darf nicht weiterhin eine Ausrede oder ein Vorwand mit geopolitischen Hintergedanken sein. Der Kampf gegen den Drogenhandel darf nicht mehr Vorwand sein, damit die Regierung der Vereinigten Staaten ihre Macht und Kontrolle über die bolivianischen Regierungen ausbaut. Der Kampf gegen den Drogenhandel darf nicht Vorwand der USA sein, um Militärlager in Lateinamerika zu errichten.
Evo Morales reist derzeit durch 8 Länder auf 4 Kontinenten. Seine Auslandsreise führte ihn unter anderem nach Kuba, Spanien, Frankreich, Südafrika und China. Dort warb er um politische Unterstützung sowie um Investitionen. Neben freundlichen Worten und viel Schulterklopfen erhielt er in Spanien zumindest die Zusage auf einen teilweisen Schuldenerlass. Washington stand wohl bewusst nicht auf dem Reiseplan.
Actitud María Martí una vez más, contraofensiva cultura, para el mundo entero, ¿viste?
Genau ein Jahr ist es jetzt her. Der beeindruckende Gedenkmarsch am ersten Jahrestag erinnert an die Tragödie des Cro-Magnon in Buenos Aires. In der Disco kamen am 30. Dezember letzten Jahres während eines Rockkonzertes fast 200 Jugendliche ums Leben. Während eines Konzertes der Rockband Cachejeros wurden Feuerwerkskörper gezündet, die die Halle in Brand setzten. Das Cro-Magnon im Stadtteil Once wurde für viele zur tödlichen Falle, da die Notausgänge verschlossen waren. Ein Jahr später ist die Trauer und vor allem die Diskussion um die Frage nach dem Schuldigen keineswegs abgeebbt. Viele machen nicht nur den Betreiber des Cro-Magnon für die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen verantwortlich, sondern auch die Regierung der Stadt Buenos Aires, beziehungsweise die Korruption im Allgemeinen. Die Tageszeitung Página 12 schreibt, dass die Tragödie in der Stadt eine Wunde hinterlassen hat, die noch nicht vernarbt ist. Aber über der ganzen aufgeladenen Debatte gerät leicht etwas anderes in den Hintergrund, nämlich die Bedeutung, die die Tragödie des Cro-Magnon für die Kulturszene von Buenos Aires hat. So waren die Monate danach nicht nur geprägt von Trauer und der Suche nach den Schuldigen, sondern auch von zunehmender Repression gegenüber vor allem kleinen Kulturproduzentinnen. Viele kulturelle Orte wurden wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen geschlossen. Dazu kam jedoch auch eine allgemeine Lähmung durch Schock und Angst. Gaston von dem Radio La Tribu erinnert sich.
Una cosa que se instaló en la agenda es toda una ingeniería del terror y del miedo.
Die Atmosphäre war zunehmend von Angst geprägt. Die Kulturproduzenten, die Betreiber der Orte und die Kulturindustrie machten in den ersten Monaten keine Projekte, eher aus Angst als aufgrund konkreter Befürchtungen eventueller Sanktionen. Es herrscht ein Klima, das durch die Massenmedien und deren Verbreitung von Angst und Schrecken geprägt ist. Das führt zu einer Entmächtigung all der alltäglichen Gewohnheiten. Das Wichtigste ist meines Erachtens, dass die Entmächtigung das tägliche Leben in der Stadt veränderte.
Diese Entmächtigung resultierte jedoch nicht nur aus einer diffusen, medial vermittelten Angst. Ganz konkret wurden Befürchtungen gegenüber den neuen staatlichen Auflagen und den damit zusammenhängenden Preissteigerungen.
Muchos lugares que tuvieron que cerrar porque materialmente las condiciones exigidas están muy lejos de la capacidad de gestión de esos espacios.
Viele Orte mussten schließen, weil die Betreiber von Kultureinrichtungen die durch die neuen Anforderungen entstandenen Materialkosten nicht bezahlen konnten. Am Tag, nachdem die neuen Verordnungen veröffentlicht wurden, stiegen die Preise für alle Produkte, die diese Auflagen betrafen. Der Markt kapitalisierte sich durch diese Bestimmungen. Sie zwangen die Kulturproduzenten, sich der Situation anzupassen.
La necesidad obligada de los productores culturales de adecuarse a la situación.
Aufgrund dieser Entwicklungen war die bunte, vielfältige Kulturszene von Buenos Aires plötzlich nicht mehr sichtbar. Besonders kleine Bands und unbekannte Musikerinnen hatten darunter zu leiden. Für sie gab es quasi keine Auftrittsmöglichkeiten mehr. Als Reaktion auf diese Situation schlossen sich kurz nach der Tragödie im Cro-Magnon kleine unabhängige Künstler und Musikerinnen zusammen und gründeten MUR, Musicos Unidos por el Rock. Teil dieser Organisation sind unter anderem die FUBA, Federación Universitaria de Buenos Aires und die Band Las Manos de Filippi. Gustavo von MUR beschreibt die Hauptziele der Organisation.
Für die kleinen Bands ist es praktisch unmöglich aufzutreten. Deswegen gründete sich MUR. Wir wollen mit Hilfe des Staates für Selbstverwaltung kämpfen, Zugang zu Orten bekommen wie Kulturzentren, die für alle Leute in diesem Land offen sein müssten und die von unseren Steuern bezahlt werden.
Bis dahin macht MUR auf sich aufmerksam, indem sie Konzerte auf öffentlichen Plätzen und in Parks organisieren und durch ihre musikalische Präsenz auf ihre Forderungen hinweisen. Carina von MUR erklärt,
was sie machen ist, wie sie es nennen, einen Platz besetzen, eine Bühne aufbauen und spielen. Du kannst warten, bis die Polizei kommt und sagt, du kannst nicht spielen. Entweder du versuchst, Widerstand zu leisten, du bleibst einfach, oder du akzeptierst das und gehst. Letztendlich kommt es meist zu einer Einigung, sodass sie spielen können. Und eigentlich stört das auch niemanden. Das machen wir, damit die Regierung nachgibt und uns diese Orte zur Verfügung stellt. Damit sie uns das nicht verweigern können, denn das sind öffentliche Orte. Jeder kann da hingehen, eine Bühne aufbauen, spielen und sich zeigen.
Aber MUR kämpft nicht nur für die unabhängige Musikszene. Sie solidarisieren sich auch mit anderen politischen Kämpfen. So spielten einige Bands von MUR während eines Streiks der Beschäftigten des Flughafens Aeroparque in Buenos Aires. Sie unterstützten damit den Streik, indem sie eine stärkere mediale Aufmerksamkeit erreichten. MUR ist vielleicht ein Anfang. Ein Anfang und eine Möglichkeit einer Reaktion auf Verhältnisse, die die Tragödie im Cromagnon deutlich gemacht und verschärft hat. In Buenos Aires finden wieder Konzerte statt. Musikerinnen fangen an, sich zu vernetzen. Aber die Lücke, die das Cromagnon sichtbar gemacht und weiter aufgerissen hat, ist groß. Gaston von La Tribu versucht, die Tragweite der Bedeutung des Cromagnon zu umreißen.
Que tiene que ver con la descontención de un sector de la sociedad, con la falta de proyecto personal y colectivo.
Das hat mit der Unzufriedenheit eines Sektors der Gesellschaft zu tun, mit dem Fehlen eines persönlichen und kollektiven Projekts. Das hat mit Ehrgeiz zu tun, mit den Regeln und den materiellen Anforderungen der Produktion des kulturellen Systems und mit der Zeit, die Musiker brauchen, um ein Projekt durchzuführen. Das hängt auch damit zusammen, dass keiner der jungen Leute ein Projekt außerhalb der Musik hat. Sie kommen aus einer familiären Situation der Arbeitslosigkeit, der Unzufriedenheit, der Marginalisierung und die ganze Zeit reproduziert das System diese Lebensumstände. Für mich steht das Cro-Magnon für eine Synthese des kapitalistischen Systems und des alltäglichen Lebens. In Bezug auf alles.
Para mí lo más la evidencia de Cro-Magnon es una síntesis del sistema capitalista en la vida cotidiana en todos sus parámetros. Hijo mío, qué mundo le toca pa caminar. La tierra soberana soy. Ahí las brasas me queman, no me voy a arrodillar. Como bomba detonada,
hundidos en las tinieblas de la desolación. El ser humano solo avanza hacia Venezuela im Jahre 6 der bolivarischen Revolution. Nach dem gewonnenen Referendum 2004 ist Hugo Chávez unumstrittener Präsident. Die alte Frontalopposition kann immer verheeren, deren Wahlniederlagen nur noch durch Wahlboykott entgehen. Mittlerweile sind fast alle Gouverneurs- und Bürgermeisterposten in der Hand der Chavisten und sie stellen sämtliche Abgeordnete der Nationalversammlung. Trotzdem knirscht es im Gebälk. Langjährige Aktivisten beschweren sich über eine lähmende Bürokratie auf allen Ebenen. Der angesehene Journalist Walter Martinez wurde vom staatlichen Fernsehkanal gebannt, als er die Korruption anprangerte und an der bolivarischen Basis rumort es, weil sich die Politiker von ihr entfernten. Wie geht das zusammen? Wir sprachen mit dem Kolumnisten, Dramaturgisten und Kommunisten Candelario Reyna, der in den Barrios von Caracas und anderswo Stadtteilversammlungen berät. Was sind Ihre Erwartungen für 2006?
Entre Principio enero del 2005 y diciembre del 2006.
Von Dezember 2005 bis Dezember 2006 kann sich die bolivarische Bewegung auf eine hundertprozentige Mehrheit in der Nationalversammlung stützen. Es gibt für uns also keine Ausreden mehr, warum wir den von uns propagierten Wandel nicht herbeiführen können, sowohl was Verfassungsänderungen, die Gesetze oder auch was konkret die Wirtschaft anbetrifft. Das bedeutet, dass die Parteien in der Nationalversammlung nun Gesetzesänderungen vorantreiben müssen. Und zwar im Interesse der großen Mehrheit der Bevölkerung, die diese Parteien gewählt hat.
Ein Beispiel bitte.
Zum Beispiel das Gesetz zur Ausübung von medizinischen Berufen. Das traditionelle System dient ausschließlich der Merkantilisierung der Gesundheit. Es gibt eine Kette des Komplizentums von den Ärzten über die Versicherungen bis zu den Gewerkschaften. Wenn du kein Geld hast, lässt dich das medizinische Personal in der privaten Klinik krepieren. Es ist neben dem Ausbau von Barrio Adentro daher nötig, Ärzte für die Folgen der Abweisung eines Patienten straf- und zivilrechtlich belangen zu können.
Innerhalb des chavistischen Lagers treten inzwischen Meinungsunterschiede zutage. Wie steht es um die Geschlossenheit der Koalition?
Was den klassischen Parlamentarismus anbetrifft, so gibt es innerhalb der Koalition keine Meinungsverschiedenheiten. Es gibt Machtinteressen. Es geht darum, wie die Macht innerhalb des Bündnisses verteilt wird. Die wichtigsten Politikfelder, Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft, Erziehung und Energie, alle befinden sich bei der Chavez-Partei MVR. Die kleineren Partner, PPT und Podemos, beschweren sich darüber und sagen, dass dies so nicht gerechtfertigt sei. Für mich zeigt das, dass es nicht um die Sache geht, sondern um Posten. Und es zeigt auch, dass sich diese Parteien immer noch nicht vom bürgerlichen Parlamentarismus verabschiedet haben, bei dem es nur um Machtanteile geht.
Dieser bürgerliche Parlamentarismus, wie Sie ihn nennen, könnte ja bald, wenn man Chavez hört, ein Auslaufmodell sein.
El presidente nunca había hablado de socialismo.
Bis vor kurzem hat Chavez nicht vom Sozialismus geredet. Das erste Mal geschah das in Porto Alegre im Jahre 2005. Im Jahr 2005 waren wir 2 Jahre von den nächsten Präsidentschaftswahlen entfernt. Den Sozialismus des 21. Jahrhunderts zu propagieren, war ein kalkuliertes politisches Risiko. Im Klartext bedeutet das, in 2 Jahren wirst du darüber abstimmen, ob du die derzeitige bürgerlich-demokratische Ordnung durch eine sozialistische ersetzen willst.
Nun behagt ja nicht jedem, der sich bislang für die bolivarische Sache engagiert hat, dieser Kurs. Kritische Stimmen kommen mal von Journalistinnen, mal von Menschenrechtlern, mal aus der Basis. Er wächst nach dem Ende der alten Opposition aus dem chavistischen Lager selbst nun eine neue?
Hay grupos que yo los llamo los caballos de Troya. Son una serie de intelectuales que son de clase media profesional.
Es gibt Gruppen, ich nenne sie mal trojanische Pferde, das sind viele Intellektuelle und Berufsstände aus der Mittel- und Oberschicht, die traditionell zu den integrierten und privilegierten Klassen Venezuelas gehören. Weil sie wissen, wie man sich organisiert, besetzen sie auch heute noch Stellen, die eigentlich für die Basis reserviert sein sollten. Jetzt aber, wo der Wandel in Venezuela vertieft wird, stehen diese Gruppen vor Problemen. Sie akzeptieren Reformen, aber nicht die Substitution bürgerlich-demokratischer Strukturen durch sozialistische.
Der Dramaturgist und Stadtteilaktivist Candelario Reyna über Meinungsunterschiede im Chavez-Lager und seine Vorstellungen über den zukünftigen Kurs Venezuelas.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.